Ja, herzliche Grüße aus Uelzen. Wir haben ja sozusagen einen Tausch gemacht. Timo ist heute in Uelzen und ich bin heute hier. Ja, bislang haben wir schon einige Impulse bekommen, das Gleichgewicht halten. Ich bin auch schon mal auf so einem Seil gewesen, aber ich war hinten festgemacht. Und auf der Mitte der Strecke, da bin ich mehr gehangen als gelaufen. Naja, es sah wahrscheinlich nicht besonders elegant aus. Ja, uns erwartet ein Land reinster Freud, auch so ein wichtiger Impuls. Ein wichtiger Impuls, Ausrichtung. Was erwartet uns? Das Thema, das ich mitgebracht habe, lautet das seelsorgerliche Selbstgespräch. Die Seelsorge ist ja die Sorge um unser Innerstes, um unsere Gedanken, um unsere Gefühle, ja auch um unser Gleichgewicht. Und wenn wir Seele sagen, meinen wir damit nicht jenes Geistwesen, das als unabhängige Einheit irgendwo existiert, sondern das, was uns von innen her bestimmt. Die Bibel nennt das auch den inwendigen Menschen im Epheserbrief. Und so bittet Paulus Gott, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Ja, in der Seelsorge gibt es die Möglichkeit, über dieses Innere zu sprechen. Ja, dafür Sorge zu tragen. Dabei denkt man wahrscheinlich, wenn man Seelsorge hört, zuerst auch an den Seelsorger. Da gibt es eine Person, da kann ich mich aussprechen. Da kann zur Sprache gebracht werden, was mich innerlich bewegt. Das ist gut, wenn es so etwas gibt, so eine Anlaufstelle, eine Person, eine vertraute Person, vielleicht der Pastor, vielleicht der Diakon, vielleicht jemand aus der Gemeinde. Wir können auch untereinander Seelsorger sein. Und vielleicht erinnert ihr euch an solche Momente, die hilfreich waren. Allerdings kennt die Bibel auch die Seelsorge, die Selbstsorge für sich selbst. Und darum soll es heute gehen, um das Selbst- und das seelsorgerliche Selbstgespräch. So wie es im 1. Timotheus 4, Vers 16 heißt, hab Acht auf dich selbst. Was hat es denn nun auf mit diesem Selbstgespräch? Wir sagen ja manchmal, dass uns ein Gedanke gekommen ist. Wo kommt dieser Gedanke eigentlich her? Er ist einfach da, ganz lebendig und deutlich. Und dann kommt ein zweiter Gedanke dazu und noch ein dritter. Und manchmal streiten sich diese Gedanken in unserem Kopf miteinander. Manchmal ergänzen sie sich. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass uns nicht nur ab und zu ein Gedanke kommt. Im Grunde genommen sind wir ständig am Quasseln, auch wenn keiner in der Nähe ist. Und diese inneren Stimmen sind ja nun keineswegs ein Zeichen von Geisteskrankheit. Geisteskrank sind die Stimmen dann, wenn wir sie für die Realität wahrnehmen, die es gar nicht gibt. Also wenn man sich zum Beispiel verfolgt wird oder wenn eine Stimme da immer wieder auftaucht und Befehle erteilt, da sollte man schon mal genauer hinschauen. Aber dass es ein fröhliches oder manchmal nicht so fröhliches Hin und Her im Gehirn gibt, das erlebt wohl jeder. Manchmal tags und wenn es nachts geschieht, dann hat man meistens so seine Probleme, wieder einzuschlafen. Dann reden die Stimmen so laut im Kopf, da kommt man einfach nicht mehr zur Ruhe. Ja, wir alle reden mit uns selbst die ganze Zeit. Manchmal ist dieses innere Selbstgespräch interessant, lustig, klärend oder selbstbewusst. Und manchmal ist es belanglos, bedrückend, irritierend und selbstabwertend. Jemand hat festgestellt, dass wir ungefähr ein Viertel unserer Zeit mit diesen lautlosen Debatten und Monologen im Kopf verbringen. Und als ich die Predigt schon mal an einer anderen Stelle gehalten habe, da sagte mir hinterher jemand, das kann hinkommen. Könnt ihr mal gucken, wie viel Selbstgespräch findet bei euch statt. Ein Viertel, das ist eine ganze Menge. Und ich bin immer fasziniert, dass es Leute gibt, die das dann auch noch testen und irgendwelche Zahlen dann dazufügen. Dieses innere Gespräch läuft nämlich unheimlich schnell ab. Es hat mir mal jemand gesagt, der sich so als Sprachlehrer auskannte, jede Silbe hat ein Recht, gesprochen zu werden. Dann kann man es besser verstehen. Aber im Kopf, da können wir die Silben verschlucken und deshalb geht das unheimlich schnell. Jemand hat mal festgestellt, wir können bis zu 4000 Worte pro Minute denken. Also sozusagen Steno im Gehirn. Da kommt so allerhand zusammen. Und dann denke ich manchmal, das Gehirn ist schon ein spannendes Gerät, das unser Schöpfer am oberen Ende unseres Körpers verbaut hat. Wahrscheinlich entsteht diese Fähigkeit zum inneren Dialog schon in der Kindheit. Vielleicht habt ihr Kinder schon einmal beobachtet, wie sie kommentieren, was sie tun oder aussprechen, was nun als nächstes dran ist. Oder sie reden in wechselnden Rollen mit ihren Puppen oder Stofftieren. Ihr Kinder, macht ihr das manchmal, dass ihr so mit euren Tieren redet oder mit euch selbst? Auf alle Fälle, die Bibel kennt das innere Selbstgespräch und zwar in zweifacher Hinsicht. Die Bibel kennt das hilfreiche, aber auch das problematische Selbstgespräch. Und diese Selbstgespräche wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Und wir haben schon so ein Selbstgespräch gesungen. Du, meine Seele, singe. Du, meine Seele, singe. Da spricht jemand sozusagen mit sich selbst. Wir beginnen mit einem problematischen Selbstgespräch. Wenn ihr Bibeln dabei habt, könnt ihr das nachschlagen in Lukas Kapitel 12, Abvers 16. Das ist ein längerer Abschnitt, ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Und in diesem Gleichnis kommt ein Selbstgespräch, ein inneres Selbstgespräch vor. Vielleicht schaut ihr einfach mal auf dieses Gleichnis aus dieser Perspektive. Wo entdecke ich hier ein Selbstgespräch? Lukas Kapitel 12, Abvers 16. Und Jesus sagt ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Habt ihr das Selbstgespräch beobachten können? Was war problematisch an diesem Selbstgespräch? Er hat sich selbst belogen? Nee, er hatte doch eine gute Ernte, war doch eigentlich richtig. Was war das Problematische an diesem Selbstgespräch? Er hat Gott nicht mit einbezogen. Er hat nicht mit einbezogen, dass das Leben irgendwann mal auch zu Ende sein kann. Und er hat nur an sich gedacht. Er dachte bei sich selbst und sprach, übersetzt Luther. Da steht tatsächlich, er führte einen Dialog mit sich selbst. Dir, das heißt ja eigentlich zwei. Also zum Dialog gehören ja normalerweise zwei. Aber es gibt eben diesen Dialog in uns selbst. Es ist so, als wären wir zwei Personen. Da ist die eine und die andere. Die eine Person stellt die Frage, was machen wir jetzt? Und die andere sagt, oh, ich habe eine Idee. Er führte einen Dialog in sich selbst, so heißt es wörtlich. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Wo ist denn jetzt meine Brille? Fragt ihr euch selbst, ist keiner da, aber ihr fragt euch das selbst. Oder was mache ich denn jetzt als nächstes? Und dieser Mann fragt sich selbst und er antwortet auch sich selbst, genau das werde ich jetzt tun. Also ein Selbstgespräch mit Frage und Antwort. Ja, dieses Selbstgespräch war problematisch, weil wir haben gesehen, er hat Gott nicht mit einbezogen, er hat die Realität des Lebens nicht mit einbezogen und er hat nur an sich selbst gedacht. Es wäre also theoretisch möglich gewesen, dass dieses Selbstgespräch weitergegangen wäre. Eine weitere Person sozusagen im Kopf hätte sagen können, nun ja, hast du auch bedacht, den Nachbarn geht es nicht gut, der könnte da auch was abhaben. Da hätte der andere vielleicht gesagt, naja, aber ein bisschen brauche ich auch für meine Sicherheit. Und irgendwann wären sie so zu einem Kompromiss gekommen, ne? So wie die Sondierungsgespräche für die Regierung. Ne? Da sind die verschiedenen Positionen und die reden alle miteinander. Das Ganze können wir auch in unserem Kopf machen. Ja, er hätte ja dann auch vielleicht nochmal sich erinnern können, der Jakobus, der hat doch da auch was geschrieben. Was hat denn der Jakobus geschrieben zu diesem Thema? Jakobus 4, ab Vers 13. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Ja, das ist auch so ein Selbstgespräch. Ne? Ich habe jetzt das und das vor und dann soll gut gehandelt werden und dann wollen wir auch Gewinn machen. Und dann Vers 14, und wisst nicht, was morgen sein wird, was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Das sollt ihr sagen, ja, vielleicht nach außen, aber eben auch nach innen zuerst. Gut, ich bin kein Großgrundbesitzer, deshalb habe ich diese problematischen Selbstgespräche jetzt wegen Scheunen und sowas habe ich weniger, ne? Ihr wahrscheinlich auch. Aber es gibt auch andere Selbstgespräche, die wir in uns selbst führen, die problematisch sind. Zum Beispiel das Selbstgespräch, das Leben sollte anders sein. Das Leben sollte anders sein. Das ist doch gemein. Warum passiert mir das schon wieder? Immer dasselbe. Das sind so Selbstgespräche. Diese Selbstgespräche können ziemlich aufdringlich sein. Diese Selbstgespräche, das Leben sollte anders sein, kann uns ziemlich lange beschäftigen. Und häufig ist es verbunden mit diesem harmlosen Wort, warum? Warum ist mir das und das geschehen? Warum hat mir das keiner gesagt? Warum habe ich so dumm entschieden? Warum sind die so abweisend zu mir? Ja, das Leben fordert uns heraus und dabei gibt es Dinge, die wirklich schwer sind, die schmerzen, die belasten, die drücken. Und es geht auch nicht darum, diese Dinge klein zu reden. Aber wenn wir dem Leben und dem lieben Gott Vorschriften machen, wird es nicht einfacher, sondern schwerer. Das ist so mit unserem Kopf. Und wenn wir mit dem Kopf durch die Wand wollen, dann werden wir feststellen, die Wand steht immer noch, aber jetzt habe ich noch zusätzlich Kopfschmerzen. Wir können uns mit unseren Selbstgesprächen tatsächlich Kopfschmerzen machen. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Vielleicht auch das Selbstgespräch, ich schaffe das nicht. Ich weiß, als Kind hatte ich das oft. Und dann haben meine Eltern immer gesagt, kann ich nicht, gibt es nicht. Hat mir aber nicht geholfen. Mein Selbstgespräch war nämlich lauter. Das schaffe ich sowieso nicht. Wofür brauche ich denn das? Oder das Selbstgespräch, das habe ich nicht verdient. Ich bin so klein, ich bin es nicht wert. Wer bin ich schon? Ich bin doch sowieso nicht gut genug. Ein anderes Selbstgespräch, ich hätte vieles in meinem Leben anders machen sollen. Damit kann man sich ganz schön gut beschäftigen. Man kann es ja nicht ändern, aber man kann hin und her, ich hätte und ich sollte und ich müsste. Viele Gesprächsmöglichkeiten. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ein problematisches Selbstgespräch ist und dass das nicht seelsorgerlich ist, wenn wir so miteinander reden. Wie sieht denn nun das seelsorgerliche Selbstgespräch aus, das hilfreiche Selbstgespräch? Seelsorgerliche Selbstgespräche sind hilfreich, weil sie uns helfen, eine gute Perspektive einzunehmen. Sie können uns beruhigen und sie stärken, das Vertrauen. Viele hilfreiche Selbstgespräche, seelsorgerliche Selbstgespräche geradezu, finden wir im Buch der Psalmen. Am bekanntesten ist wohl Psalm 103. Psalm 103, die ersten Verse. Lobe den Herrn, meine Seele. Genau, kennen wir sogar auswendig. Lobe den Herrn, meine Seele. Ein Selbstgespräch. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hier richtet sich das Selbstgespräch auf das Gute, das der Beter sucht. Auf der einen Seite steht die Entscheidung, ich will Gott loben. Und auf der anderen Seite erinnert sich der Beter, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das kann ein sehr hilfreiches Selbstgespräch sein, sich selbst an das Gute zu erinnern. Mich hat als Kind schon immer fasziniert, Paulus und Silas im Gefängnis. Und jetzt, da ich die Bibel noch ein bisschen genauer lese als zur Kindheit, habe ich festgestellt, Paulus und Silas waren auf einem speziellen Ruf Gottes hin unterwegs. Und ihre ganze Mission war ein Desaster. Dass da seinen Mittelpunkt fand, dass sie, die den Missionsauftrag von Gott bekommen haben, ihr erinnert euch an den Mann aus Mazedonien, der gerufen hat. Und Paulus ist sofort los. Und jetzt saßen sie im Gefängnis, angeschnallt, festgezurrt. Lieber Gott, was soll das? Und dann fingen sie an, Gott zu loben. Wisst ihr, wann das war? Habt ihr das noch in Erinnerung? Zu Mitternacht, genau. Zu Mitternacht fingen sie an, Gott zu loben. Gehen wir mal davon aus, dass sie nachmittags ins Gefängnis gekommen sind. Sagen wir 4 Uhr, 16 Uhr. 8 Stunden haben sie gebraucht, bis sie angefangen haben, Gott zu loben. So ungefähr vielleicht. Auf der neuen Erde müssen wir Paulus mal fragen, wie lange das war. Ich glaube, da ist eine Menge hin und her gegangen in ihren Köpfen. Ich verstehe das nicht. Warum sind wir jetzt hier? Was können wir jetzt machen? Haben wir uns verhört? Da gab es bestimmt ganz viel Diskussion in ihren Köpfen. Und am Schluss haben sie angefangen, Gott zu loben. Gott steht über allem und wir vertrauen Gott. Vielleicht haben sie sogar Psalm 103 auswendig gekannt und zitiert. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und jetzt loben wir, mitten in der Nacht. Kann ich mir vorstellen, dass die anderen Mitgefangenen ziemlich geguckt haben. Ne? Was ist denn jetzt los? Auf einmal fängt jemand an zu singen, und das im Gefängnis. Wir haben immer nur geschimpft und geheult. Nein, lobe den Herrn, meine Seele. Schauen wir uns einen anderen Psalm an. Psalm 42, der fasziniert mich ganz, ganz sehr. Psalm 42, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in der großen Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon am Berge Misa. Und noch einmal Vers 12. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Dieser Psalm ist so ein Schlüsseltext, wenn es um das seelsorgerliche Selbstgespräch geht. Es ist für mich faszinierend, dass der Schreiber seine Situation nicht mit religiösem Zuckerguss verklebt. Wird schon werden, reg dich nicht so auf, Gott ist doch da. Immer schön lächeln. Nein, der Beter versucht im Selbstgespräch zu ergründen, was eigentlich los ist. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Was ist hier eigentlich los? Ihm scheint es wirklich nicht gut zu gehen. Doch er verbietet sich seine Gefühle nicht. Mehr noch, er drückt sie aus. Er drückt sie sogar bildhaft aus. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Das Schreiben dieses Psalm scheint für ihn bereits Teil der Therapie zu sein. Er verbietet sich seine Gefühle nicht. Er erkennt auch, worin das Problem bestand. Gott scheint nicht einzugreifen und die anderen quälen und verachten ihn. Gleichzeitig schaut er nach innen und fragt sich, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Eigentlich steht hier im Grundtext, warum bist du so tief gebeugt, meine Seele, und so aufgewühlt in mir? Ja, es kann sehr hilfreich sein, erst einmal anzuschauen, was in mir alles vorhanden ist und das auch auszudrücken. Das Herz auszuschütten vor Gott, so sagt es der Text hier. Ich habe einen Kollegen, der ganz schwer in eine Depression gefallen ist. Und er ist zu den Ärzten gegangen und er kannte sich ziemlich gut aus in der Psychologie und er konnte dann nur sagen, kenne ich schon, was Sie jetzt gerade mit mir hier ausprobieren. Es hat nicht geholfen. Und dann fing er an zu malen. Erst düstere, konfuse Bilder. Dann das nächste Bild, dann das nächste Bild. Und durch das Malen, durch das Ausdrücken seiner Gefühle hat sich in ihm wieder etwas geklärt. Hat er wieder Heilung gefunden. Ja, Seelsorge heißt nicht alles wegdrängen und alles zur Seite schieben und zu sagen, ist alles in Ordnung. Nein, Seelsorge beginnt damit, dass ich alles ausspreche und dass ich anschaue, was denn los ist. Und dann finden wir hier in Vers 12, was bist du so verwirrt, meine Seele, was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt, meinem Gott. Also nachdem er alles angeschaut hat, was in ihm so aufgewühlt war, ist er dann auch fähig, den nächsten Schritt zu gehen. Und im Selbstgespräch fordert er sich selbst auf, hoffe auf Gott. Nun könnte man ja auch sagen, das hätte er ja gleich sagen können, ne? Ich habe ein Problem, hoffe auf Gott, Mann, bete, fertig, ist in Ordnung. Nein, er brauchte diesen Weg des Aussprechens. Es war wichtig, dass er das Herz ausgeschüttet hat. Und ja, es genügt nicht in der Seelsorge, wenn wir ein paar ermutigende Bibeltexte parat haben und sagen, guck mal, steht doch schon da. Sei getrost und unverzagt. Ein ganz wichtiger Text, einer meiner Lieblingstexte. Aber das darf uns nicht verbieten, das auszudrücken, was uns so auffühlt. Erst mal anschauen. Und dann hat auch so ein Text seine Bedeutung. Interessant, ne? Nachdem er diese Strecke gegangen ist, bleibt er nicht stehen, sondern bringt auch das Hilfreiche. Harre auf Gott. Wir haben ja in Uelzen das Hospiz und ich leite da die Trauergruppe und habe da so ein ganz einfaches System eigentlich, so einen ganz einfachen Grundsatz, wenn wir da über unser Leben sprechen. Und ich sage den Leuten, wenn die Trauer an deine Tür klopft, dann mach die Tür auf. Schließe dich nicht ab. Denk nicht, das muss alles draußen bleiben. Wenn die Trauer an die Tür klopft, mach die Tür auf. Und wenn das Leben an die Tür klopft, mach es auch auf. Mach sie auch auf. Verschließ dich nicht dem Leben. Beides. Und das kommt ja in diesem Psalm wirklich ganz wunderbar zum Ausdruck. Da ist auf der einen Seite die Verzweiflung, die er ausdrückt, und auf der anderen Seite die Ermutigung, die Hoffnung. Harre auf Gott. Das heißt ja so viel wie, hoffe auf Gott, warte auf ihn, vertraue ihm. Es heißt aber auch, sei geduldig, sei gelassen. Und wenn wir genau hinschauen, müssen wir feststellen, dieser Beter ist noch gar nicht ans Ende angelangt. Und ich werde ihm noch danken. Merkt ihr? Ich werde ihm noch danken. Das ist noch nicht abgeschlossen. Das ist noch nicht zu Ende gegangen, dieser Weg. Aber er hat eine neue Ausrichtung bekommen. Ich will Gott vertrauen. Ich will auf ihn hoffen. Und ich werde ihm noch danken. Ja, er greift im Glauben, dass der Zeitpunkt kommt, an dem er Gott loben kann. Ja, manchmal wendet sich das Blatt und das Problem ist gelöst. Manchmal spüren wir es ja auch erst aus dem Rückblick, dass wir dankbar sind für das, was gewesen ist. Manchmal brauchen wir auch das Warten auf den weiten Horizont der Ewigkeit. Uns erwartet ein Land reinster Freud. Manchmal brauchen wir auch diese Ermutigung, weil sich ein Problem, eine Krankheit, eine Not nicht wendet, harre auf Gott, hoffe auf ihn. Wir werden ihm noch danken. Wir werden in diesem großen gemeinsamen Fest ihn loben und preisen. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Und das Leid wird nicht mehr sein. Kein Krieg, kein Tod. Das wird Jubel sein, wenn wir das Leben in Fülle erleben, ohne Abstriche. Doch bis dahin sind wir auf dieser Erde und uns begegnen Schwierigkeiten. Und in unserem Kopf geht es hin und her und diskutiert in die eine Richtung und in die andere Richtung. Heute möchte ich uns ermutigen, seelsorgerlich mit uns selbst umzugehen. Was ist eigentlich los? Freundlich mit uns selbst zu sprechen und nachzuschauen. Was bewegt mich jetzt? Vielleicht auch einem anderen Menschen oder Gott gegenüber das Herz ausschütten, um dann zu gucken, was kannst du mir in dieser Situation jetzt sagen? Welche Ermutigung hast du für mich bereit? Und ich denke, dieser Psalm 42 kann uns helfen, zu verstehen, wie ein hilfreiches, seelsorgerliches Selbstgespräch aussehen kann. Und so schließe ich mit einem Textabschnitt aus dem Epheserbrief, wo es ja um den inwendigen Menschen geht. Dort steht in Epheser Kapitel 3, Abvers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Amen.